Und so, finde ich, kann man übers Gespräch viele Dinge herausarbeiten. Wo liegt jetzt tatsächlich dein Thema? So dass dann natürlich sich die Optionen wieder erweitern. Also, ne, wenn man jetzt nur über die Schokolade streitet und die eine sagt, die Schokolade kommt auf den Tisch und er sagt vielleicht, die Schokolade kommt nicht auf den Tisch, dann hat man natürlich irgendwie nur 1 und 0. Ne? Also im Sinne von, da gibt's keine Grautöne. Aber wenn man darüber ins Gespräch kommt und sagt, okay, was ist dir denn wirklich wichtig? Und die Mutter sagt vielleicht, die Süßkomponente, weil wir die ganze Zeit so einen Verzichthunger in unserem Kind geschürt haben. Und er sagt dann, ah, okay, es geht um die Süßkomponente, dann würde mir das und das dazu einfallen. Dann eröffnet sich natürlich, eröffnen sich wieder neue Perspektiven. Hey, schön, dass du reinhörst in unseren Elternpodcast Kinderernährung ohne Kokolores. Ich bin Katharina.
Und ich bin Julia. Und wir sind Coaches für intuitives Essen in der Familie und die Gründerin von Confidimos. Wir sind hier, um dir mehr Freude, Leichtigkeit und endlich ein gutes Gefühl am Familienesstisch zu geben.
Was ab jetzt weckern, das ständige Regelwirrwarr um eine gesunde Ernährung, Brokkoli-Streit und Zuckerangst.
Was du gewinnst, eine vertrauensvolle Haltung, für die dein Kind dir dankbar sein wird. Katharina, es ist wieder Podcast-Zeit. Ich freue mich. Wir sprechen heute über ein Thema, das an uns herangetragen wurde. Da freuen wir uns immer besonders, wenn wir einen Impuls von außen bekommen. Eine Mama aus dem Coaching hat einen Themenvorschlag geschickt. Und zwar geht es um die Frage, was tun wir eigentlich, wenn wir als Eltern unterschiedliche Auffassungen haben? Natürlich sehr speziell in puncto Ernährung. Und sie hat dann ein Beispiel angefügt und hat gesagt, ja, mein Mann, der fühlt sich unglaublich getriggert, wenn beim Essen auch Süßes, also Schokolade zum Beispiel, auf dem Tisch ist. Also ich glaube, es geht nicht in erster Linie um einen süßen Pudding oder eine Kugel Eis, sondern eher so, da liegen jetzt Gummibärchen und eine Tafel Schokolade liegt da auf dem Esstisch. Und sie sagt, das ist jetzt nicht immer jeden Tag ein Thema, aber es wird zum Thema, wenn beispielsweise unser Sohn gar nichts anderes findet am Esstisch und oder wenn er krank ist oder vielleicht auch überfordert ist, dann greift er halt vermehrt zu Süßem und da entsteht dann dieser Konflikt, dass eben der Mann sagt, das halte ich nicht aus, das finde ich nicht gut, das verstehe ich auch nicht zum Teil, ne? Warum muss jetzt da eine Tafel Schokolade liegen? Und daraus ist so ein bisschen die Frage entstanden, vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps, was man tun kann, wenn Eltern unterschiedliche Auffassungen sind und wenn es da Punkte gibt, die immer wieder zu Reibungen und Streit führen und wenn man sich bei bestimmten Themen rund um das intuitive Essen einfach nicht einig ist. So, jetzt habe ich viel gesprochen, wir haben auch im Vorgespräch das Thema schon mal so ein bisschen angeteasert oder für uns einmal so ein bisschen durchdacht. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich zu verstehen, was sind jetzt gerade die Bedürfnisse des anderen, ne? Und noch viel tiefer, was sind eigentlich die Ängste und Sorgen, die damit verbunden sind, dass man sich sehr schwer damit tut, wenn eine Tafel Schokolade auf dem Esstisch liegt, oder? Also du nickst schon eifrig, das würdest du schon auch so sehen, ne?
Absolut. Also ich finde, es ist ja auch immer die Frage, wie kommt man jetzt auf die Idee, unseren Ansatz jetzt auf einmal verfolgen zu wollen.
Ja.
Und da ist es vielleicht so gewesen, man hat vielleicht irgendwie in den Podcast reingehört oder irgendwie ist einem das Buch über den Weg gelaufen und man hat dann da darin gelesen, findet als Mutter jetzt zum Beispiel das irgendwie schlüssig und gut und denkt sich, okay, let's go, das setze ich jetzt um. Und der Vater, es kann natürlich auch umgekehrt sein, häufig ist es eben so, wie wir jetzt gerade beschreiben.
Ja.
Und der Vater steht einfach noch an einer ganz anderen Stelle und wird da vielleicht auch ein Stück weit an dieser Stelle stehen gelassen und nicht wirklich abgeholt.
Mhm.
Und deswegen denke ich, dass es einmal wichtig ist, denjenigen ins Boot zu holen, auch wirklich gut zu erklären, um was es jetzt eigentlich geht, auch herauszuarbeiten, was wollen wir denn für unser Kind und aus welchem Grund ist die eine Person jetzt der Meinung, dass das der Weg ist und aus welchem Grund ist die andere Person der Meinung, warum das der Weg ist und dass man sich aber erstmal grundsätzlich darauf verständigt, dass beiden jetzt zum Beispiel die Gesundheit des Kindes am Herzen liegen, weil man könnte jetzt auch denken, okay, wenn auf einmal Schokolade am Esstisch Einzug hält, dann ist die Gesundheit des Kindes jetzt auf einmal nicht mehr wichtig. Also, dass man da ja den anderen da abholt, wo er steht und einfach auch gut erklärt, warum man die Dinge so sieht, wenn man sie sieht und aber natürlich auch dem anderen den Raum gibt, die Ängste zu äußern. Und dann möglicherweise auch einen Weg zu finden, der für beide auch passend ist.
Ja, ich finde das sehr schön, was du sagst, weil ich habe sofort die Assoziation, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner, ne? Mhm. Also was ist das gemeinsame Ziel von beiden Elternteilen? Und das ist ja immer, dass es dem Kind gut geht und dass das Kind gesund aufwächst, ne? Mhm. Und was eben gerade in puncto Ernährung ein gesunder Weg ist, das sehen wir anders als viele andere Ernährungsexperten, ne? Und das kann ja schon durchaus sehr hilfreich sein, zu sagen, okay, unser gemeinsamer Nenner ist, dass wir beide wollen, dass es unserem Kind gut geht und dass wir beide nur das Beste wollen für unser Kind. Und dann hat man natürlich schon mal eine ganz andere Ausgangslage, um dann zu sagen, okay, welchen Weg schlage ich vor? Und das ist natürlich auch gar nicht so trivial, weil das unser Ansatz und das Konzept, was wir da haben, dadurch, dass es sich so sehr unterscheidet von dem, was wir so in Blogs und Elternmagazinen lesen und hören, was andere Ernährungsexperten sagen, was Kinderärzte sagen, haben wir ja schon so ein bisschen oft das Gefühl, das ist so ein David gegen Goliath-Spiel, ne? Und dass wir ja auch diesen Ansatz auch durchaus ausführlich erklären müssen zum Teil, ne, damit wir bei Eltern auch so eine gewisse Akzeptanz erfahren. Und da ist es häufig so, also ich hatte tatsächlich auch mal jemanden, der da öffnete sich so dieser Zoom-Bildschirm und dann saß da eine sehr motivierte Mutter mit einem Notizzettel, mit ganz vielen Fragen auch, die vorbereitet waren. Daneben saß ein Vater, zurückgelehnt, so mit verschränkten Armen. Und er guckte immer so an der Kamera vorbei. Also ich hatte eigentlich überhaupt gar keinen Blickkontakt mit ihm. Und das war wirklich spannend, weil ich dann natürlich sofort gespürt habe, okay, der ist jetzt zwar da, aber eher unfreiwillig, sagen wir mal so. Und dann haben wir dieser Gestik und dieser Mimik einfach mal Raum gegeben. Und ich habe dann einfach versucht, ihn ein bisschen zu spiegeln und habe gesagt, also ich würde jetzt gerne kurz mal mir einen kleinen Moment Zeit nehmen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck oder das Gefühl, dass Sie nicht überzeugt sind oder dass Sie vielleicht noch viele Fragen haben oder dass Sie diesem Ansatz eher skeptisch gegenüberstehen. Sollen wir darüber mal sprechen? Was sind denn Ihre Bedenken, Ihre Bauchschmerzen? Und dann war das total faszinierend zu sehen im Prozess, dass ich in dem Moment, wo ich all diese Fragen beantworten konnte, aber auch einfach seinen Sorgen und Ängsten Raum gegeben habe, war er am Ende dieses Weges tatsächlich der motiviertere von beiden. und der dann auch jedes Mal sehr begeistert erzählt hat von Erfolgsmomenten, Aha-Momenten. Und man hatte das Gefühl, er hat wirklich so richtig Feuer gefangen, ohne dass ich jetzt 3 Stunden lang etwas hätte erklären müssen, sondern ich glaube, der Schlüssel war tatsächlich, dass da Raum war für seine Sorgen und Ängste. Und das ist nach wie vor, liegt schon ein paar Jahre zurück, aber nach wie vor total eindrücklich für mich gewesen.
Ja, ein sehr schönes Beispiel. Und ich finde, neben den Sorgen und Ängsten auch den Aspekt der Wertschätzung sehr wichtig. Mhm. Also teilweise geht es ja auch um ein Gesehenwerden, um eine Wertschätzung für das, was man vielleicht auch leistet. Und ich kann mich an eine Situation erinnern mit einem Vater, der sehr gut kocht und der da sehr viel reingibt an Herzblut in die Familie in Bezug auf einen vielfältigen, schmackhaften Speiseplan. Mhm. Wo natürlich, ich kann das richtig nachfühlen auch, muss ich sagen, das auf einmal so wirkt, so wie, jetzt steht irgendwie der Keks in Konkurrenz zu meinem viel Liebe gekochtem Essen. Ja. Es wird vielleicht dieser Keks gegessen und was soll das eigentlich? Und an der Stelle finde ich zum Beispiel auch total wichtig zu sagen, hey, diesen Aspekt der Vielfalt braucht es ja genauso. Also selbst wenn das Kind jetzt gerade diesen Keks isst, lebt es in einem Umfeld, in einer Umgebung, in der es ein total schönes Angebot gibt, in dem man Genuss leben kann und nicht dem Kind einfach nur eine Packung Kekse hingestellt wird. Und ich würde auch nie bei einer Familie, die jetzt ihrem Kind ausschließlich den Keks hinstellt, aus der Verpackung, so zack, auf den Tisch, würde ich ja nie sagen, ah prima, bei euch läuft's gut. Mhm. Sondern da ist ja dieser für uns so wertvolle Aspekt der Vielfalt, wäre ja dann gar nicht abgebildet. Mhm. Nur in dem Moment, wo man quasi beim Thema Vielfalt den Haken dran machen kann, na, im Sinne von, ah okay, hier wird ja toll gekocht, nur vielleicht die Süßkomponente wurde die ganze Zeit verboten, ne? Mhm. Dann setzt man natürlich da an, diesen Verzichthunger abzubauen und kann aber ja gleichzeitig trotzdem diesen Aspekt der Vielfalt total wertschätzen, dass das einfach nicht unter den Tisch fällt, sondern dass man sagt, hey, das ist einfach total wertvoll, was hier passiert in puncto Vielfalt und wir justieren jetzt einfach hier ein bisschen an einer anderen Stelle nach.
Ja, ja. So. Ja, ganz wichtig. Mhm. Ganz wichtig zu signalisieren, das war nicht alles falsch, sondern eigentlich ist das genau richtig und gut, ne? Aber wir dürfen nicht bestimmte Lebensmittel völlig ausschließen, besonders machen, verbieten und, weil dann kommen wir da in Ungleichgewicht und das ist eben nicht gut für die Entwicklung eines gesunden Essverhaltens, ne? Ja. Und trotzdem diese Wertschätzung zu signalisieren, zu sagen, das ist super, dass das Kind aus dem Vollen schöpfen kann. Das ist total wertvoll und da werden wir ja auch nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass Vielfalt wirklich das A und O ist. Denn was der Körper nicht kennenlernt, darauf kann er keinen Appetit signalisieren. Das ist ja irgendwie auch total logisch und nachvollziehbar, ne? Ich hatte da übrigens selber auch so Momente. Ich habe echt super spät in meinem Leben erst angefangen, Avocado zu essen. Mhm. Also, weiß nicht, ist bestimmt erst, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre her oder so, weil ich weiß gar nicht, woran das gelegen hat, ehrlicherweise. Ist ja auch egal, die Gründe. Aber entsprechend hatte ich auch nie Appetit darauf. Und als ich dann angefangen habe, das mal zu probieren und gemerkt habe, das schmeckt mir gut, auch in Kombination mit verschiedenen Lebensmitteln und es bekommt mir auch gut, kaufe ich sehr regelmäßig. Ja, ganz spannend.
Ja, ja. Ja. Spannend.
Ich bin abgedriftet.
Nein, aber im Punkto Vielfalt, ne? Dass das auch gewertschätzt werden darf. Mhm. Und ich finde, vielleicht auch noch einen Aspekt anzusprechen. Jeder hat ja so seine eigene Landkarte, seine eigenen Glaubenssätze, auch seinen eigenen Leidensdruck, Dinge, mit denen man besser klarkommt, schlechter klarkommt. Und da prallen ja auch teilweise Welten aufeinander, wenn jetzt da in der Partnerschaft und okay, welchen Weg gehen wir jetzt hier mit unserem Kind? Mhm. Da sind wir wieder letztendlich bei der Wertschätzung und bei dem auch den anderen sehen und dass es ja genauso legitim ist, dass derjenige seine Landkarte hat. Mhm. Und manchmal finde ich tatsächlich trotzdem auch sinnvoll, mal zu fragen, wo denn zum Beispiel auch der eigene Leidensdruck steckt. Also man merkt dann ja teilweise so, okay, es gibt zwar irgendwie vielleicht den Glaubenssatz, Nutella darf nur am Wochenende gegessen werden.
Wie bekannt mir das vorkommt.
Und vielleicht spürt aber derjenige selbst, so ganz rund fühlt sich das nicht an, weil dann eben möglicherweise so ein eigener Druck da ist. Es gibt habe schon auch Väter erlebt, die dann sagen so, oh, ja, also wenn wir das kaufen, dann esse ich es halt komplett auf. Oder ich könnte nie irgendwie nach 3 Chips die Tüte weglegen oder so. Mhm. Wo man ja schon auch mal so ein bisschen hingucken kann im Sinne von, vielleicht ist da auch ein eigener Verzichthunger, der abgebaut werden will. Ja, das kann ja dann auch sein, dass man da auch so ein Stück weit den eigenen Ängsten diesbezüglich auf die Schliche kommt, sage ich jetzt, und derjenige vielleicht auch durch den Ansatz dann den Mut fasst, zu sagen, okay, dann gehe ich mal meine eigenen Themen auch an, mhm, und löse, ja, mich da vielleicht von einer gewissen Verkrampfung oder so, die vielleicht da ist.
Ja, ja. Ja, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt versuchen würden, das nochmal konkret zu machen, ne? Also wir haben diese Eltern, das Kind, das gerne süß isst, und wir haben den Mann, der sagt, ich fühle mich extrem getriggert, wenn da eine Tafel Schokolade auf dem Tisch liegt. Was wäre jetzt für dieses Elternpaar so der erste Schritt? Also aus meiner Sicht wäre es zu sagen, okay, die Mutter sagt, hey, lass uns mal drüber sprechen, warum arbeitet das eigentlich so stark in dir? Was ist deine größte Angst, wenn hier abends neben Brot und Gurke auch ein Stück Schokolade gegessen wird, oder? Also einfach darüber mal in den Austausch zu gehen und aber auch festzuhalten, hey, ich möchte, dass es unserem Kind gut geht, und ich weiß, das ist auch dein oberstes Ziel, oder?
Ja, manchmal sind es ja wirklich so die Kleinigkeiten. Also wenn jetzt derjenige zum Beispiel sagt, also ich finde, das sieht einfach nicht schön aus, wenn da eine Tafel Schokolade liegt. Das geht auch gegen meine Ästhetik zum Beispiel. Mhm. Dann könnte man auch schauen, hey, kann man das vielleicht auch ein bisschen schön anrichten? Mhm. Also kann man vielleicht irgendwie so Schokoladenstückchen irgendwie in Schälchen, mhm, machen und das da schön dazu drapieren. Vielleicht geht es ja auch um sowas. Mhm. Oder es ist vielleicht tatsächlich dieser Aspekt, oh, das ist jetzt einfach die gekaufte Schokolade aus dem Supermarkt. Da steckt ja gar keine Liebe drin. Wollen wir vielleicht irgendwie Schokokekse backen, mhm, und die jetzt mit auf den Tisch stellen. Also es kann ja sein, dass dem anderen Elternteil Dinge wichtig sind, die zwischen den Zeilen noch gar nicht so richtig herausgearbeitet sind. Derjenige sagt vielleicht, boah, die Tafel Schokolade hier, die triggert mich total, mhm, aber in einer anderen, ja, das Süße anders dargereicht, wäre vielleicht gar nicht das Problem. Oder vielleicht das Süße selbst gemacht wäre gar nicht das Problem. Mhm. Und so kann man sich ja vielleicht annähern, dass man dann sagt, hey, bist du einverstanden, dass wir eine Süßkomponente mit auf den Tisch stellen? Mhm. Das kann, mhm, ja dann vielleicht auch der Muffin sein. Mhm. Oder, mhm, vielleicht auch der Pudding. Vielleicht hat er mit dem Pudding andere Assoziationen als jetzt mit der Tafel Schokolade. Mhm. Und so, finde ich, kann man übers Gespräch viele Dinge herausarbeiten. Wo liegt jetzt tatsächlich dein, mhm, Thema? Mhm. So dass dann natürlich sich die Optionen wieder erweitern. Also, ja, ne, wenn man jetzt nur über die Schokolade streitet und die eine sagt, die Schokolade kommt auf den Tisch, und er sagt vielleicht, die Schokolade kommt nicht auf den Tisch, dann hat man natürlich irgendwie nur 1 und 0. Ne? Also, ja, im Sinne von, da gibt's keine Grautöne. Genau. Aber wenn man darüber ins Gespräch kommt und sagt, okay, was ist dir denn wirklich wichtig? Und die Mutter sagt vielleicht, die Süßkomponente, weil wir die ganze Zeit so einen Verzichthunger in unserem Kind geschürt haben. Und er sagt dann, okay, es geht um die Süßkomponente, dann würde mir das und das dazu einfallen. Mhm. Dann eröffnet sich natürlich, eröffnen sich wieder neue Perspektiven.
Ja. Ja. Also miteinander sprechen, oder? Und versuchen, eine Kompromisslinie zu finden mit dem obersten Ziel. Wir wollen, dass unser Kind gesund aufwächst und dass es ein gesundes Essverhalten entwickelt, ne? Ja. Und ich meine, was natürlich auch immer helfen kann, ist, wenn man sagt, hey, komm noch mal mit in den Coaching-Termin. Manchmal hilft es ja auch, ne, wenn jemand von außen Dinge noch mal erklärt, ein bisschen einordnet. Das gibt ja auch ganz oft Sicherheit. Das erleben wir ja schon auch oft, ne, dass Eltern sagen, ich bin so dankbar, dass jemand mal sagt, das ist irgendwie okay, wenn irgendwie abends Marmelade auf dem Brot ist. Ne? Also da erleben wir ja häufig auch einen sehr hohen inneren Druck. Aber klar ist natürlich auch, dass wir bemüht sind, diese Unstimmigkeiten zwischen Eltern möglichst auch vom Esstisch fernzuhalten, weil so, ich kann mir das bildlich richtig vorstellen, da sitzt irgendwie jemand mit so einer hohen inneren Anspannung und dann greift das Kind irgendwie zu einem Stück Schokolade oder Muffin oder Schokokeks, ja, und man hat so das Gefühl, oh, ich kann das irgendwie kaum aushalten, und das überträgt sich ja, und dann sind wir natürlich nicht in einer Atmosphäre, die von Freude und Genuss geprägt ist, sondern eher im Gegenteiligen, ne?
Ja. Ja, und da vielleicht auch nochmal, ich glaube, du arbeitest da genauso wie ich im Coaching. Mhm. Also wenn ich jetzt da beide Elternteile sitzen habe, dann ist mir schon immer wichtig, dass ich sage, hey, lasst uns jetzt wirklich nur Impulse wirklich festhalten, mit denen ihr jetzt aus dem Coaching rausgeht, die ihr umsetzen wollt, wo ihr beide aus vollem Herzen sagt, hey, da kann ich mitgehen.
Ja.
So, und das sollte ja eigentlich immer das Ziel sein.
Ja, absolut. Also sich auch niemals irgendwie was überstülpen lassen, weil da sind wir mal ganz ehrlich, da gibt es ja schon genug Tipps und Experten, die immer sagen, richtig ist es so, ne, grüner Haken und so ist es falsch, das weiße Kreuz auf rotem Untergrund. Ich glaube, wir alle sehen das vor uns. Ja, super. Ich finde, wir haben da ein paar gute Impulse rausgearbeitet. Wir haben jetzt mal so ein bisschen auf die Eltern-Ebene geschaut. In der nächsten Folge haben wir uns vorgenommen, dass wir mal so ein bisschen auf die Bedürfnisebene von einem Elternteil und dem Kind schauen. Da habe ich einen schönen Aha-Moment, den ich gerne mit dir teilen würde, Katharina. Wir hatten da so einen kleinen Clash von meinem Bedürfnis und einem ganz anderen Bedürfnis meines Kindes. Es dreht sich natürlich, also Ort des Geschehens ist natürlich der Esstisch. Und die Abwägung oder die Frage, was ist denn jetzt, welches Bedürfnis ist denn jetzt das Größere oder welches Bedürfnis wird jetzt erfüllt und welches vielleicht auch nicht und wie finden wir da eine gute Lösung? Genau, freue ich mich drauf.
Das machen wir nächste Woche. Ich freue mich auch schon drauf. Und bis dahin, kommt gut durch die Woche mit viel Humor und Vertrauen.